ARD Sounds.
Das persönliche Verhältnis zwischen dem amerikanischen Präsidenten und mir ist jedenfalls aus meiner Sicht unverändert gut.
So blickt zumindest offiziell Kanzler Merz auf die derzeitigen Beziehungen zu Donald Trump. Später dazu mehr.
Trump hat ja seinerseits gerade mal wieder die Drohungen gegen Teheran verschärft.
Und angeblich prüfen parallel dazu US-Behörden, Washington einfach mal zum Sieger über Teheran zu erklären.
Viel Eindruck hat aber König Charles' Auftritt vor dem US-Kongress hinterlassen.
Und Russlands langer Arm reicht offenbar immer weiter in die Bundesrepublik hinein.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am Mittwoch, dem 29. April um 15 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das ewige Hin und Her von US-Präsident Trump in der Iran-Frage geht ja mal wieder in eine neue Runde. Jetzt ist wieder Bad Cop angesagt, oder?
Ja. Trump versucht erneut, den Druck auf Teheran zu erhöhen, zu einer Verhandlungslösung mit den USA zu kommen. Mit einem Post auf seiner Plattform Truth Social drohte der Präsident: Der Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffendeal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlau machen. Dazu postete der US-Präsident eine Fotomontage, die ihn im Hollywood-Stil, im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, Sonnenbrille und umgehängtem Sturmgewehr zeigt. Dahinter sind Explosionen in einer kargen Berglandschaft zu sehen. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten »No more Mr. Nice Guy«, also etwa »Jetzt ist Schluss mit lustig«.
Ja, sehr beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass er sich vorher ja als Jesus gepostet hat. Naja. Derzeit gilt im Irankrieg eine Waffenruhe. Trump hatte sie ja verlängert. Aber die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts stocken ja offenbar weiterhin.
Ja, kein Wunder. Die USA fordern vom Iran unter anderem die Herausgabe von hoch angereichertem Uran und den Verzicht darauf, sich Atomwaffen zu verschaffen. Die Islamische Republik blockiert ja unterdessen weiter den wichtigen Schifffahrtsweg durch die Straße von Hormuz und treibt damit den Ölpreis in die Höhe. Die USA reagieren ihrerseits mit einer Blockade iranischer Häfen. Also ewig grüßt das Murmeltier.
Und dann gibt's ja noch eine Entwicklung, die in den Augen von Europäern ja eher ja eine Posse ist.
Absolut. US-Geheimdienste untersuchen, Insidern zufolge, wie der Iran auf eine einseitige Siegeserklärung von Präsident Trump in dem seit 2 Monaten andauernden Krieg reagieren würde. Die Analyse erfolge auf Bitte hochrangiger Regierungsvertreter, sagten 2 US-Beamte und eine weitere, wie es immer so schön heißt, mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Ziel sei, die Folgen eines möglichen US-Rückzugs aus dem Konflikt zu verstehen.
Ja, diplomatisch gesehen eher, sagen wir mal, ungewöhnlich. Was steckt denn dahinter?
Naja, nicht wenige Präsidentenberater fürchten ja, dass der Krieg bei den Kongresswahlen im Spätherbst zu schweren Verlusten für die Republikaner von Trump führen könnte.
Und woran machen die das fest?
Umfragen zufolge ist der Militäreinsatz bei der US-Bevölkerung super unpopulär. In einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Erhebung von Reuters Ipsos gaben nur 26% an, dass der Einsatz die Kosten wert gewesen sei. Lediglich 25%, also 1/4, sagten, er habe die USA sicherer gemacht.
Also dürfen wir jetzt berechtigt auf Frieden mit dem Iran hoffen, oder?
Naja, militärische Optionen bleiben Insidern zufolge auf dem Tisch, darunter erneute Luftangriffe auf die iranische Führung. Eine Bodenoffensive gelte jedoch als unwahrscheinlicher als noch vor einigen Wochen. Unterdessen hat der Iran die am 8. April begonnene Feuerpause offenbar genutzt, um verschüttete Waffen, Drohnen und Raketenwerfer wieder auszubuddeln. Die taktischen Hürden für eine Wiederaufnahme des Krieges seien daher nun höher als zu Beginn der Waffenruhe.
Zwischen Berlin und Washington ist es ja gerade auch nicht so kuschelig, ne?
No way. Nach der scharfen Attacke von Trump gegen Friedrich Merz hat der Bundeskanzler seine Kritik am Irankrieg erneuert. Hören wir, was der deutsche Regierungschef dazu heute Vormittag erneut betont hat.
Ich habe nur von Anfang an Zweifel gehabt an dem, was mit dem Iran-Krieg dort begonnen wurde. Und deswegen habe ich das auch zum Ausdruck gebracht. Wir leiden erheblich in Deutschland und in Europa unter den Folgen etwa der Schließung der Straße von Hormuz. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Energieversorgung. Das hat massive Auswirkungen auf unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und insofern dränge ich darauf, dass dieser Konflikt beigelegt wird. Und wir sind nach wie vor in guten Gesprächen miteinander. Der Bundesaußenminister ist gerade heute Morgen aus New York zurückgekehrt und hat dort von vielfältigsten Gesprächen berichtet, auch mit der amerikanischen Regierung. Also wir sind nach wie vor, um es englisch-amerikanisch zu sagen, in good speaking terms.
Soweit also die aktuelle Perspektive von Merz auf das Verhältnis zu Washington.
Was war denn vorher los eigentlich?
Naja, Trump hatte den Bundeskanzler nach dessen Kritik am Vorgehen der USA im Iran-Krieg scharf attackiert. Wörtlich hieß es auf seiner eigenen Plattform True Social: Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hält es für in Ordnung, wenn der Iran Atomwaffen hat. Er weiß nicht, wovon er spricht. Wenn der Iran Atomwaffen hätte, würde er die gesamte Welt als Geisel nehmen. Und weiter: Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht. Wobei der Kanzler ja immer wieder deutlich gemacht hat, dass der Iran auf keinen Fall in den Besitz der Atombombe gelangen dürfe. Also Trump erratisch mal wieder.
Wie man eleganter Kritik an den Mann bringen kann, das hat ja König Charles jetzt bei seiner historischen Rede vor dem US-Kongress bewiesen.
Ja, er hat die starke Allianz zwischen Großbritannien und den USA beschworen. Ungeachtet der tiefen Meinungsverschiedenheiten über den Krieg mit dem Iran würden beide Länder stets vereint die Demokratie verteidigen, sagte der britische Monarch in Washington. Charles ist erst der zweite britische Herrscher nach seiner Mutter Queen Elizabeth im Jahr 1991, die vor beiden Kammern des Parlaments sprach. Beim Betreten des Plenarsaals wurde er mit stehenden Ovationen empfangen. Unsere Kollegin Claudia Drews hat die wichtigsten Reaktionen internationaler Medien zusammengestellt. Der Sydney Morning Herald aus Australien spricht zum Beispiel von einer brillanten Rede, die aber vermutlich nichts ändern wird.
König Charles nutzte das Rednerpult im US-Kongress, um Donald Trump und dem amerikanischen Volk eine eindringliche Botschaft über den Wert von Loyalität gegenüber Freunden zu vermitteln. Die Rede war überzeugend und bemerkenswert raffiniert formuliert, sodass sie dem US-Präsidenten genau das vermittelte, was viele seiner Kritiker ihm zu sagen versuchen. Doch selbst eine brillante Rede, eingebettet in die feierliche Inszenierung eines Staatsbesuchs, wird nicht ausreichen, um die besondere Beziehung zwischen Großbritannien und den USA wiederherzustellen, wenn Trump nicht bereit ist, zuzuhören.
Ja, oder eben nur selektiv zuhört. Ich wollte gerne mit dir noch über ein anderes Thema sprechen. Es hat ja gestern eine ziemlich spektakuläre Festnahme in Berlin gegeben.
Ja, dort ist ein Kasache von Beamten des Bundeskriminalamts gestellt worden, der ein Jahr lang von Deutschland aus für Russland spioniert haben soll. Laut den Fahndern war er besonders interessiert an Drohnen und Robotern. Sergej K. soll einem russischen Geheimdienst unter anderem Informationen über die deutsche Rüstungsindustrie übermittelt haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erklärt. Auch Angaben über Deutschlands militärische Unterstützung für die Ukraine habe der Verdächtige weitergegeben.
Weiß man denn schon, worauf er es genau abgesehen hatte?
Ja, der Beschuldigte habe außerdem Fotos von öffentlichen Gebäuden in Berlin oder von militärischen Konvois auf Autobahnen weitergeleitet, darunter der Konvoi eines anderen NATO-Staats. Spätestens seit Mai 2025 soll der Beschuldigte Kontakt zu dem Geheimdienst gehabt haben. Seinen dortigen Führungsoffizier informierte er, den Angaben zufolge, über geeignete Sabotageobjekte in Deutschland. K. soll auch angeboten haben, weitere Mitarbeiter für eine Sabotage- und Spionagetruppe zu rekrutieren. Und soeben hat der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Untersuchungshaft angeordnet.
Das ist ja nicht der erste derartige Vorfall in letzter Zeit, oder?
Nein, weiß Gott nicht. In den vergangenen Monaten wurden bereits mehrere Verdächtige gefasst, die von Deutschland aus für Russland spioniert haben sollen. Ende März etwa wurde in Nordrhein-Westfalen ein Ukrainer festgenommen. Er soll einen Mann ausgespäht haben, der für die Ukraine gegen Russland kämpfte. Wenige Tage zuvor war ebenfalls in Nordrhein-Westfalen eine Rumänin festgenommen worden, die zusammen mit einem Komplizen in russischem Auftrag in Deutschland einen Unternehmer ausgekundschaftet haben soll. Der Komplize, ein Ukrainer, hatte sich nach Spanien abgesetzt und wurde dort gefasst. Und das sind nur einige Beispiele.
Was können denn eigentlich Laien, also einfache Bürger, so wie du und ich, tun, um hybride Bedrohungen zu erkennen?
Das können Bürger ganz aktuell in einem Leitfaden nachlesen, den das Bundesamt für Verfassungsschutz veröffentlicht hat. Die Behörde erklärt anhand von Beispielen, wie ausländische Geheimdienste im Internet über Bots, Fake-Accounts oder Influencer falsche Informationen verbreiten, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Laut Verfassungsschutz setzen verschiedene Staaten hybride Mittel gegen Deutschland ein. Russland hat demnach seine Aktivitäten in den letzten Jahren deutlich verstärkt.
Was mache ich denn zum Beispiel, wenn mir was verdächtig vorkommt und ich das melden will?
Es gibt unter anderem Rufnummern, die ich beim Bundesamt für Verfassungsschutz kontaktieren kann. Oder die Mailadresse hinweise@bfv.bund.de. Unter anderem wird geraten, sich vertraulich an die Behörde zu wenden, wenn ich hierzulande oder bei einer Auslandsreise, häufig bei der Ein- oder Ausreise, von Unbekannten oder Angehörigen eines Nachrichten- oder Sicherheitsdienstes angesprochen werde und Informationen verlangt werden.
Okay, wo wir gerade bei Russland sind, nächste Woche steht ja wieder diese große Militärparade in Moskau an. Worum geht's da eigentlich genau?
Am 9. Mai gedenkt die Russische Föderation traditionell des Sieges über Nazi-Deutschland. Aber in diesem Jahr wird die Parade kleiner sein. Einzelheiten und Hintergründe erklärt uns mal unser Korrespondent Björn Blaschke.
Panzer und Raketen werden in diesem Jahr fehlen. Die Vorführung von Militärtechnik bei der Siegesparade am 9. Mai falle wegen der operativen Lage aus. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Operative Lage. Damit könnte das Ministerium meinen, dass die Ukraine in jüngster Zeit verstärkt russische Einrichtungen angreift. Statt Militärtechnik aufzufahren, will die Staatsführung vor der Tribüne auf dem Roten Platz Soldaten marschieren lassen, die alle Waffengattungen repräsentieren. Auch soll das Staatsfernsehen zu Einheiten schalten, die im Krieg gegen die Ukraine im Einsatz sind. Bisher hatte die Militärparade auf dem Roten Platz dazu gedient, mit Interkontinentalraketen und modernen Panzern die angebliche Macht Russlands zur Schau zu stellen. Während einer Sitzung zur Gewährleistung der Sicherheit während der Wahlen zur Staatsduma im September hatte Putin allgemein erklärt, die Gefahr terroristischer Bedrohungen nimmt zu. Darüber hinaus wissen wir, dass sowohl das Kiewer Regime als auch seine Unterstützer offen terroristische Methoden anwenden. Das dürfte darauf hinweisen, dass die russische Führung allgemein die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und unter Druck steht.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.